Wir sind hier in dem Abschnitt, wo es darum geht, wie wir als Menschen leben sollen, die Gottes Gnade erfahren haben. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir als Christen in der Gesellschaft oder im Staat leben sollen. Unsere Einstellung der Regierung gegenüber. Und das ist eine gute Frage. Wichtiges Thema. Damals, zur Zeit des Paulus, wie auch heute. Damals gab es zwei Extreme. Da gab es einerseits die Römer, die haben ihren Kaiser als Gott angebetet. Das war das eine Extrem. Und auf der anderen Seite gab es aber die Juden, die eine sehr rebellische Einstellung ihrer Regierung, nämlich den Römern, gegenüber hatten. Und wir wissen, dass es in der jüdischen Geschichte des Öfteren Aufstände gegeben hat. Da gab es die Zeloten, diese rebellische Partei, die die Römer rauswerfen wollte und Rebellion machen wollte. Interessant, auch ungefähr 10 Jahre bevor der Paulus diesen Brief an die Römer geschrieben hat, hat der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom rauswerfen lassen, aus der Hauptstadt Rom. Und wahrscheinlich mit den Juden auch alle Christen. Christen wurden damals noch zu Beginn als jüdische Sekte wahrgenommen. Und der Grund, warum er die rausgeworfen hat, war wahrscheinlich, weil die Juden Christen verfolgt haben. Und da gab es Unruhe und der Kaiser hat gesagt, es ist Schluss, jetzt geht ihr alle raus. Also die Christen, an die der Paulus hier schreibt, die Christen in Rom, die hatten schon einigermaßen schlechte Erfahrungen mit den öffentlichen Amtsträgern. Der Kaiser damals zu der Zeit war natürlich der Kaiser Nero, der uns bekannt ist als ein Verrückter, ein besessener Mann wahrscheinlich. Obwohl er zu dem Zeitpunkt, wo der Paulus den Brief geschrieben hat, noch ziemlich normal war und halbwegs gerecht regiert hat. Noch später ist er dann verrückt geworden. Es ist geschichtlich interessant, dass es ungefähr zu der Zeit war, wo der Paulus das erste Mal vor ihm erschienen ist. Und ich persönlich glaube, dass der Paulus dem Kaiser Zeugnis gegeben hat und von Jesus erzählt hat, das Evangelium, und dass der Kaiser das abgelehnt hat und dass infolgedessen er wirklich besessen worden ist von Satan oder irgendwelchen Dämonen. Zumindest, es gibt diesen krassen Wechsel in dieser Persönlichkeit von Kaiser Nero, wo er später ja nackt in seinem Streitwagen durch seine Gärten fährt und die Christen als Fackeln brennen und also ein Verrückter. War derjenige, der die erste Christenverfolgung begonnen hat. War sehr grausam. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der Paulus den Brief schreibt, war er noch halbwegs normal. Gut, persönlich war er immer ein sehr unmoralischer Kerl, der seine Knaben hatte, mit denen er Unzucht getrieben hat, ein sehr perverser Kerl. Das war der Herrscher zu der Zeit, nicht unbedingt ein Vorbild. Müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus hingerichtet worden ist unter Pontius Pilatus. Das war einer der schlimmsten Statthalter, den die Provinz Judäa je hatte. Wir können uns vorstellen, dass die Christen vielleicht gefragt haben und gesagt haben, naja, hat Jesus nicht gesagt, dass er ein geistliches Königreich aufgerichtet hat? Und hat uns Petrus nicht geschrieben in seinem Brief, dass wir alle Könige sind und alle Priester sind vor Gott? Und hat Paulus nicht gesagt im Philipperbrief, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist? Dass wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind? Also hat uns die Regierung dieser Welt, die Regierung unseres Landes überhaupt was zu sagen, als Christen? Wie ist unser Verhältnis zu den Herrschern? Wie sollen wir Christen uns verhalten als Staatsbürger? Das waren gute Fragen. Und Gott wird sie uns heute beantworten. Durch den Paulus hier im Kapitel 13. Wir wollen uns die ersten 7 Verse hier ansehen. Und dann wollen wir uns vor allem 2 Dinge anschauen. Lass uns mal lesen. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebühren. Wir wollen uns zwei Dinge anschauen. Erstens, was ist die gottgegebene Rolle von der Regierung? Und zweitens, wie sollen wir Christen uns der Regierung gegenüber verhalten? Also schauen wir uns zuerst an, was ist Regierung biblisch gesehen und welche Aufgabe hat sie in Gottes Weltordnung? Vers 1 hier haben wir gesehen, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten Mächten. Staatliche ist in Klammer, es geht um Regierung hier, denn es sind keine Mächte außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Es ist keine Macht, keine Regierungsgewalt, keine Autorität außer von Gott. Das ist mal ein wichtiges Prinzip. Staat und Regierung ist nicht Gott. Staat und Regierung ist nicht souverän. Na, wir hören das öfter, es ist ein souveräner Staat. Auch, oder das Volk ist der Souverän. Ne? Auch das Volk in der Demokratie ist nicht souverän. Die Bibel sagt uns, es gibt einen, der souverän ist, und das ist Gott. Weil nur Gott ist Gott. Das ist eigentlich logisch. Und nur er ist der Maßstab, der objektive, letztliche Maßstab für das, was richtig ist und das, was falsch ist. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Es ist wichtig, dass wir das betonen, weil viele Menschen den Staat heutzutage zu Gott machen. Beziehungsweise sich selbst zu Gott machen und dann ist nur eine Konsequenz davon, dass sie den Staat oder die Regierung zu Gott machen. Na, diese Einstellung, wo Leute haben, was für mich richtig ist, ist für mich richtig, was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Es gibt ja nichts Absolutes, nicht wirklich richtig und falsch oder gut und schlecht, alles ist relativ. Jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Auf gut Deutsch, jeder ist sein eigener Gott. Im Buch der Richter sehen wir ein Beispiel dafür. Da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tut, was er will. Wir nennen das Anarchie. Das ist Chaos. Und weil das Zusammenleben nicht funktioniert, wenn jeder einfach das tut, was er will, oder das, was ihm passt, deswegen haben die Menschen den Staat oder die Regierung geschaffen, die das vorgibt, was richtig oder falsch sein soll und die die Regeln aufstellt. Ja, so ähnlich erklären das die humanistischen Theorien, die ich auf der Uni gelernt habe, in Politikwissenschaft oder in Soziologie. Und klingt doch einleuchtend, oder? Ist doch richtig, oder? Falsch. Das einzige Richtige daran ist, dass Anarchie nicht funktioniert. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und deswegen hat er Regierung geschaffen. Regierung ist nicht ein menschliches Produkt, sondern das war seine Idee. Und deswegen ist der Staat oder die Regierung nicht in sich selbst souverän. Das heißt, auch sie kann nicht einfach machen, was sie will, sondern sie hat abgeleitete Autorität. Sie hat delegierte Autorität von Gott. Und damit ist auch sie unter Gott und sie ist Gott verantwortlich. Wir haben hier gelesen in diesen Versen, dass die Regierung Gottes Dienerin ist. Die absoluten Monarchen, zum Beispiel Ludwig XIV., der hat gesagt, das Gesetz bin ich. Die Reformatoren haben die biblische Wahrheit entgegengestellt und der Schotte Samuel Rutherford im 17. Jahrhundert hat zum Beispiel gesagt, Lex Rex auf Lateinisch, das heißt, das Gesetz ist König. Und das Gesetz, was er gemeint hat, war Gottes Wort, war die Bibel. Das ist, was gilt. Das ist über der Regierung, das ist über dem Monarchen. Regierung, Staat biblisch gesehen, ist nicht autonom, ist nicht souverän in sich, sondern hat nur abgeleitete Autorität von Gott. Als Pilatus zu Jesus gesagt hat, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen, hat Jesus geantwortet, du hättest keine Macht über dich, über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Also alle staatliche Macht, alle Autorität in dieser Welt, sei es eigentlich egal, sei es im Staat, sei es in der Familie, wo immer, in der Gemeinde, wo Gott Autorität gegeben hat, ist immer nur abgeleitete Autorität und abhängige Autorität von ihm. Nie autonome, was irgendwer in sich selbst tun kann und lassen kann, was er will. Die Wahrheit bin ich. Nee, die Wahrheit ist Gott. Also Regierung ist immer unter Gott und unter seiner offenbarten Wahrheit. Das heißt auch, sie hat nur Autorität, wenn sie im Einklang mit Gottes Wort handelt. Dann in dem Bereich, den Gott ihr gegeben hat. Na, zum Beispiel der Markus und ich, wir sind die Vorstände von unserem Verein hier, der rechtlich gesehen so die Gemeinde trägt. Und wir sind laut der Satzung befugt, den Verein rechtlich zu vertreten oder die Geschäfte zu führen. Das ist der Bereich, wo ich Autorität habe. Wenn ich aber jetzt in die Firma von Markus gehen würde und anfangen würde, die Arbeiter rumzukommandieren, die würden mich wahrscheinlich auslachen. Und wahrscheinlich mit Recht. Weil da habe ich meinen Bereich der Autorität verlassen. Na, unsere Satzung oder unsere Verfassung, wenn wir so sagen wollen, das gibt mir nicht das Recht, die Geschäfte der Firma Plattenkohl zu führen. Und vor allem die Firma Plattenkohl gibt mir nicht das Recht. Und das mit gutem Grund. Ich würde wahrscheinlich ein Chaos anrichten dort. Aber genauso ist es mit der Regierung. Regierung, Staat hat nur Autorität von Gott unter Unterordnung unter seine Verfassung. Und das ist die Bibel. Nur in dem Aufgabenbereich, den Gott ihr zugeordnet hat. Und also in Zeiten der Christenverfolgung, als die Römer gesagt haben, der Kaiser gesagt hat, du musst mich anbeten, oder als kommunistischen Regierungen gesagt haben, ihr dürft Jesus nicht anbeten, hatten sie keine Autorität von Gott, das zu fordern. Und die Christen haben sich mit Recht nicht daran gehalten. Oder anderes Beispiel in China, wenn die Regierung sagt, du darfst nur ein Kind haben. Hey, das ist nicht die Aufgabe der Regierung, sich in die Dinge einzumischen, in diese persönlichen Dinge. Keine Autorität von Gott, das zu tun. Oder wenn der Staat sich in Kirchenangelegenheiten einmischen will oder in Erziehung einmischen will. Gott hat uns im Wesentlichen drei Institutionen gegeben, die von ihm geschaffen sind. Und das ist die Regierung, die Familie und die Gemeinde. Manche glauben noch, dass es eine vierte gibt, nämlich den Markt oder die Wirtschaft. Und wir sehen in der Bibel auch dieses Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber diese Institutionen, die Gott geschaffen hat, die stehen auf derselben Ebene, nebeneinander unter Gott. Und die haben unterschiedliche Aufgabenbereiche. Das heißt, keine von diesen Institutionen, die darf zwischen dich und Gott kommen, zwischen deine persönliche Beziehung mit Gott. Kirche hat es versucht lange Zeit, katholische Kirche im Mittelalter. Du kannst nur gerettet werden, wenn du durch uns kommst und nur Sündenvergebung haben, wenn du durch die Kirche. Nee. Sie sind alle unter Gott, nebeneinander, keiner darf sich in die Beziehung zwischen dich und Gott reindrängen und keine Institution soll sich einmischen in die Geschäfte des anderen. Oder keine Institution soll über der anderen stehen, sondern sie stehen unter Gott mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Auch das ist was wir im Mittelalter gesehen haben, diesen ewigen Streit. Ist die Regierung über der Kirche oder soll die Kirche über der Regierung sein? Setzt der Kaiser den Papst ein oder der Papst den Kaiser? Das war dieser ewige Streit. Biblische Antwort ist weder noch. Sondern jeder hat seine Aufgabe vor Gott. Und jeder ist dem anderen untergeordnet in seinem Bereich. Das heißt, die Gemeinde, die Kirche hat das Recht, den König oder von mir aus den Präsidenten zurechtzuweisen, wenn er sündigt. Oder den zu evangelisieren. Das ist der Bereich. Andererseits hat die Regierung das Recht, dem Papst oder dem Pastor einen Strafzettel zu verpassen, wenn er zu schnell fährt. Das Recht durchzusetzen, das ist ihr Bereich. Wenn wir Familie ansprechen, Erziehung ist laut Gott Klar die Aufgabe und die Verantwortung der Eltern und der Familie. Und nicht vom Staat. Wenn der Staat jetzt vorschreibt, wie du deine Kinder zu erziehen hast, zum Beispiel du darfst deine Kinder nicht züchtigen, dann hat er keine Autorität dazu, zumindest keine echte, sondern ist eine angemaßte Autorität und bin nicht der Meinung, wir müssen uns dran halten. Dreimal in diesem Text wird uns gesagt, dass die Regierung die Dienerin Gottes ist. Also für alle Beamten, für alle Staatsangestellten, bist ein Diener Gottes, um den Menschen zu dienen. Gut, sich so zu sehen, wie die Arbeit von uns allen unser Gottesdienst ist für den Herrn. Also wir sollen alle gerecht und fair und in Übereinstimmung mit Gottes Wort handeln in unserer Arbeit. Regierung ist Gottes Dienerin. Das heißt für mich auch, dass es okay ist für Christen, ein öffentliches Amt anzunehmen oder bei der Polizei zu arbeiten oder in der Armee zu dienen. Manche Christen vertreten die Philosophie, dass das alles ein Teil von diesem gottlosen Weltsystem ist und deswegen darf ein Christ nie in die Politik gehen oder nie ein öffentliches Amt annehmen. Es ist nicht so. Es steht hier, dass Regierung die Dienerin Gottes ist. Und wenn es ein Gottesdienst ist, wenn es sie Gott dient, dann ist es auch eine ehrenwerte Sache. Ich persönlich glaube, wir brauchen mehr Christen, wir brauchen mehr Menschen, die wirklich Gott untergeordnet sind in diesen Positionen. Dann wird es in unserer Welt wahrscheinlich auch anders aussehen, als es derzeit aussieht. Also, was ist die Regierung? Die Regierung ist eine Dienerin Gottes. Zweites möchte ich mir hier anschauen, was ist die Aufgabe von Regierung? Vers 3, da heißt es, dass die Regenten ein Schrecken für das Böse sind. Vers 4 heißt es, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Schwert hier steht für Todesstrafe übrigens. Schwert wurde oft vor römischen Autoritäten hergetragen, als Zeichen, dass sie die Autorität haben über Leben und Tod. 1. Mose 9, Verse 5 bis 6. Und es hat hier nichts mit dem Gesetz Israels zu tun, das ist noch vorher. Aber da sagt Gott, euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tier werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also Gott setzt hier Todesstrafe ein für Mörder, um die Wertschätzung von menschlichem Leben zu bewahren. Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist unendlich viel wert. Deswegen darf niemand das Leben von einem anderen Menschen nehmen. Okay, Gott hat Todesstrafe eingesetzt, aber im 6. Gebot heißt es doch, du sollst nicht morden. Das heißt, du darfst es nicht in deine eigene Hand nehmen. Selbst wenn irgendjemand kommt und deinen Mann oder deine Frau umbringt, hast du nicht das Recht dazu, jetzt den umzubringen. Du sollst nicht morden. Okay, wer soll das dann vollziehen? Ja, die staatlichen Autoritäten, ihnen ist es übergeben. Hier steht, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe. Und das ist wirklich die Balance und der Kontrast zu Römer 12, Vers 9, was wir letzte Woche gesehen haben. Wo Gott uns, den Christen, den einzelnen Personen sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir dürfen uns nicht rächen. Das ist Gottes Sache. Aber hier in Römer 13 sehen wir, dass eine Art und Weise, wie Gott das Böse vergeltet, ist durch seine Dienerin, nämlich die Regierung. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 13 und 14. Schreibt Petrus, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also auch hier wieder Aufgabe der Regierung, die Bestrafung der Übeltäter. Was ist biblisch gesehen vor allem die Aufgabe von Staat und Regierung? Für Ordnung und Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen in einer Gesellschaft. Bürger vor Misshandlung und Unrecht zu schützen. Und vor allem, um die Bösen, die den Nächsten Unrecht antun und Böses antun, um die zu bestrafen. Zweck ist, um das Ausbreiten von Unrecht in einer gefallenen Welt zu verhindern und einzudämmen. Und ich denke, dazu gehört, dass die Regierung gerechte Gesetze erlassen darf, die in Einklang mit Gottes Wort ist. Wieder, Gottes Wort ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Es ist auch halt schon fast schwierig, solche Begriffe zu verwenden. Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Das ist sicher nicht diese sozialistische Vorstellung von Gerechtigkeit, nämlich ökonomische Gleichheit, dass alle gleich viel haben. Das ist in unserem Denken sehr weit verbreitet. Nee, das ist nicht gerecht, das ist sogar nur durch Ungerechtigkeit und Unterdrückung und mit Gewalt zu erreichen. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Ja, wir sind alle gleich vor Gott und wir sind alle gleich vor dem Recht, vor dem Gesetz, ja, natürlich. Aber wir sind alle unsere eigenen Persönlichkeiten. Und wir sind unterschiedlich in unseren Begabungen, in unseren Fähigkeiten, in unserer Intelligenz. Ja, auch in unserem Eifer, ob wir faul sind oder fleißig, in unserer Motivation. Wir sind unterschiedlich. Deswegen die richtige Definition von Gerechtigkeit, die biblische, auch die klassische Definition ist, jedem das, was ihm gebührt. Sorry, dass man so viele Klammerbemerkungen machen muss. Aber es ist heutzutage so, dass wir so von diesen nichtchristlichen Philosophien geprägt und beeinflusst sind, dass man Begriffe wie Gerechtigkeit fast nicht mehr verwenden kann, ohne das zu erklären, was man damit meint. Problem ist, dass in unserer Kultur viele Menschen gar kein Rechtsempfinden oder Unrechtsempfinden mehr haben, kein richtiges. Ist es ungerecht, einen Mörder hinzurichten? Nein, zumindest biblisch gesehen nicht. Aber was ist ungerecht? Es ist ungerecht, unschuldige, wehrlose, ungeborene Mitmenschen zu ermorden. Das ist ungerecht. Und da werden 90%, habe ich gelesen, von der Krankenkasse bezahlt in unserem Land. Man kann unterschiedliche Argumente für oder gegen Todesstrafe anführen, aber ich diskutiere nicht mal mit irgendjemandem, der für Abtreibung ist. Ich meine, es ist lächerlich. Ich weiß nur, ob ihr es mitgekriegt habt in Österreich. Bundespräsidentschaftskandidaten, die haben jetzt an den Arnold, den Schwarzenegger, Briefe geschrieben, weil er das Gnadengesuch von einem vierfachen Mörder abgelehnt hat. Und haben sich da furchtbar aufgeregt und wie enttäuscht sie von ihm sind. Aber keiner von ihnen traut sich, was gegen die menschenverachtende Abtreibungsgesetzgebung zu sagen. Und wirklich die größte Abtreibungsklinik in Wien ist nur mal ein paar Ecken von dort, wo die Leute ihr Amt ausüben. Was ist gerecht? Ich glaube, wir alle müssen wieder reingewaschen werden in unserem Denken von Gottes Wort. Was ist gerecht oder wer ist gerecht? Gott ist gerecht, ist die biblische Antwort. Und das, was er uns sagt, das ist gerecht. Aber wie auch immer, ich bin da schon wieder auf dem Umweg. Wir sind dabei, die Aufgaben von Regierung zu benennen. Also ich habe gesagt, dass eine ist, gerechte Gesetze zu erlassen und dann natürlich auch diese durchzusetzen. Dazu gehört der ganze Bereich von Justiz, auch Polizei, Bundeswehr, Strafvollzug. Das ist biblisch gesehen vor allem die Aufgabe der Regierung. Das ist eigentlich ein recht eng definierter Bereich. Zumindest wenn wir es vergleichen mit unseren heutigen Staatssystemen. Die haben da weit mehr an sich gerissen und es bringt auch Probleme. Wie gesagt, der moderne Mensch hat eigentlich den Staat zu Gott gemacht. Eigentlich sich selbst zuerst und dann den Staat. Und jetzt erwartet er auch vom Staat, dass er der Versorger ist und der Erhalter und der Erlöser. Der, der alle unsere Probleme löst. Manche reden sogar vom Vaterstaat. Und die Menschen erwarten mehr vom Staat, als er leisten kann. Und deswegen bricht er auch letztendlich zusammen. Und das ist, was wir gerade erleben. Deswegen haben wir auf der Uni auch die Theorie vom Staatsversagen gelernt. Ich weiß nicht genau, wo, ob das Politikwissenschaft war oder soziale Ökonomie, oder diese Theorie vom Staatsversagen. Menschen erwarten mehr vom Staat und immer mehr, als er leisten kann. Und irgendwann bricht er zusammen. Ich würde es geistig so deuten, dass niemand die Last tragen kann, Gott spielen zu müssen. Und was immer wir zu Gott machen, das zerstören wir, weil niemand kann das tragen. Nur einer, und das ist Gott selbst. Also wir haben uns die Rolle von Staat und Regierung angesehen. Lass uns als zweiten Punkt hier anschauen, wie wir Christen uns der Regierungsautorität gegenüber verhalten sollen. Und ich denke, wir können zusammengefasst sagen, wir Christen, wir sollten die besten Staatsbürger sein, die es gibt. Wir sollten vorbildlich sein. Vier Dinge, die Gott uns hier sagt. Das erste ist, dass wir der Regierung untertan sein sollen. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht, außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Bleiben wir da mal stehen. Also Unterordnung, untertan sein. Anarchie ist keine biblische Option für uns Christen. Rebellion gegen Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, ist auch immer eine Rebellion gegen Gott selbst. Also wir sollten alles, soweit es geht, alle Gesetze halten. Und Herr gibt uns hier zwei Gründe im Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Also zwei Gründe, warum wir Gesetze halten sollen. Erstens, der Strafe wegen, weil es sonst negative Konsequenzen gibt. Und zweitens aber, und wichtiger, er sagt uns des Gewissens wegen. Wir wollen mit gutem Gewissen vor Gott leben. Und indem ich Regierung respektiere, respektiere ich die Autorität, die er gegeben hat. Respektiere ich ihn selbst. Ist dieses Gebot der Unterordnung absolut zu sehen? Nein. Nur Gott schulden wir absolute Unterordnung. Regierung schulden wir Unterordnung, solange sie Gott untergeordnet ist. Paulus beschreibt uns hier den Normalfall, so wie es richtig ist, dass die Regenten die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. Und in dem Fall sollten wir jedem Gesetz gehorchen, selbst wenn wir es blöd finden und sinnlos finden, solange es nicht unmoralisch ist, solange es kein falsches Verhalten von mir verlangt, sollen wir dem gehorchen. Was aber, wenn jetzt eine Regierung die Guten bestraft und die Bösen belohnt? Auch das kommt ja vor. Was, wenn eine Regierung Gesetze erlässt, die gegen Gottes Wort, gegen sein Gesetz ist? Wenn die Regierung etwas verbietet, was Gott uns gebietet? Oder umgekehrt, wenn die Regierung uns was gebietet, was Gott uns verbietet? Dann würde ich sagen, ist das die eine Ausnahme, wo wir nicht untertan sein müssen. Weil dann hat die Regierung ihren Bereich der Autorität wieder verlassen. Sie hat keine Autorität, von Gott gegen Gottes Wort zu handeln. Gott gibt niemandem die Autorität, gegen ihn zu handeln. Das ist schlicht und einfach keine Option. Ich würde sagen, in so einem Fall sind wir sogar zu zivilem Ungehorsam verpflichtet. Petrus, der selbst geschrieben hat, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen. Er hat im Apostelgeschichte 4 zu dem Hohen Rat, der ihm verbieten wollte, anderen von Jesus zu erzählen, hat er gesagt, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, das urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und in Apostelgeschichte 5, als er zum zweiten Mal vor denen stand, hat er gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das Prinzip. Wenn Menschen etwas von uns verlangen, was gegen Gottes Wort ist oder was gegen unser Gewissen ist vor Gott, dann müssen wir immer ungehorsam sein und Gott mehr gehorchen, egal was die Konsequenzen sind. Und wir haben davon viele Beispiele in der Bibel. Denkt an die Hebammen der Israeliten, die sich geweigert haben, dem Pharao zu gehorchen und die Jungen, die männlichen Kinder umzubringen. Oder im Buch Daniel an diese drei Freunde, den Schedrach und Meschach und Abednego, wo der König Nebukadnezar gesagt hat, werft euch nieder vor meinen Götzen. Und sie haben sich geweigert, es zu tun. Oder denkt an Daniel selbst, wo das Gesetz erlassen wurde, dass niemand zu Gott beten darf. Und Daniel hat sich nicht dran gehalten. Ist in seine Kammer gegangen, hat sich vor Gott niedergeworfen, wie er das seit jeher getan war. Und er war bereit, sogar in die Löwengrube zu gehen dafür. Oder Aposteln, was wir vorhin angesprochen haben. Als ihnen verboten wurde, das Evangelium zu predigen, haben sie gesagt, nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist uns unmöglich zu schweigen über das. Also wir sehen Beispiele dafür in der Bibel, für zivilen Ungehorsam. Aber was auch wichtig ist, wir erzählen zivilen Ungehorsam immer nur deswegen, um Gott gehorsam zu sein und die Unterordnung unter Gott auszudrücken. Es ist nie, weil sie ein rebellisches Herz hatten oder nie, weil sie Regierung an sich verachtet haben. Und es war auch nie unhöflich, wie sie das getan haben. Man kann auch mit Respekt ungehorsam sein. Und sie waren auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. Auch wieder als Zeugnis für den Herrn. Und der Herr war mit ihnen. Sei es mit Daniel in der Löwengrube oder mit den drei Männern im Feuerofen oder mit den Aposteln. Andere weitergehende Frage, wer darf ein Christ je mit Gewalt rebellieren gegen einen tyrannischen, gottlosen Herrscher? Also denk mal an Hitler zum Beispiel, der befohlen hat, die Juden zu misshandeln und verboten, sie zu verstecken und wirklich Mord an Unschuldigen befohlen hat. Ist das eine Option für uns Christen, da Widerstand zu leisten? Christen haben unterschiedliche Antworten gegeben auf die Frage in der Geschichte. Es gibt diejenigen, die sagen, nein, auf keinen Fall, ein Christ darf nie eine Waffe in die Hand nehmen. Nicht mal zur Selbstverteidigung. Also wäre nur gewaltloser Widerstand, sagen, nee, ich mache nicht mit und sich dann hinrichten zu lassen dafür. Das ist eine Option. Eine mutige Option. Die Reformatoren Luther und auch Calvin sind ein bisschen weitergegangen. Sie haben allerdings gesagt, man darf nur Widerstand leisten, wieder nur unter der Leitung von öffentlichen Amtsträgern einer niedrigeren Ebene. Also zum Beispiel, wenn der Kaiser total durchgeknallt ist, und dann dürfen die Fürsten zum Beispiel Widerstand leisten und dem dürfte man sich anschließen. Ich glaube, der schottische Reformator John Knox war der Erste, der auch Privatpersonen das Recht auf Widerstand, auf gewaltsamen Widerstand eingeräumt hat. Zumindest soweit ich weiß, war es er der Erste. Aber auch immer das nur in einem gewissen Rahmen. Ich glaube, es war wieder dieser Samuel Rutherford, auch ein Schotte, der war ein bisschen später als der Knox, der hat ein sehr umfassendes Werk geschrieben über Beziehungen von den Christen zum Staat. Der hat gesagt, es ist immer nur als letzte Möglichkeit, immer als letzten Akt der Selbstverteidigung zu sehen, wenn Christen sowas tun. Und es geht immer nur, wenn wirklich ein krasses biblisches Prinzip verletzt wird, also nicht wegen irgendwelchen Banalitäten. Und Widerstand ist nur erlaubt, wenn es auf legalem Wege nicht möglich war. Also zum Beispiel durch politische Aktivität ein ungerechtes Gesetz zu ändern. Und auch nur, wenn es unmöglich ist, zu fliehen. Man hat gesagt, man soll immer zuerst versuchen, es zu ändern. Und wenn das nicht geht, dann zu fliehen vor dem Tyrannen. Und nur wenn keine Option mehr bleibt, dann wäre Widerstand die letzte Möglichkeit. Ich hoffe, wir müssen das nie praktisch für uns überlegen in unserer Gesellschaft hier. Am besten ist, wenn man es erst gar nicht so weit kommen lässt. Wir sind in unserem Land wirklich in einer glücklichen Position. Nämlich, dass wir mitbestimmen können, wer an die Regierung kommen soll. Wir dürfen wählen, alle 4 Jahre. Und ich weiß, auch dazu gibt es unter Christen unterschiedliche Meinungen. Aber ich persönlich bin der Meinung, jeder Christ sollte wählen gehen. Ich glaube sogar, wir haben eine moralische Verpflichtung, das zu tun. Schließlich sind wir die Einzigen, die wirklich wissen können, was richtig oder falsch ist. Oder was gut oder schlecht ist. Weil wir haben Gottes Wort. Wir haben den objektiven Maßstab. Und Jesus hat uns berufen, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Und Jesus hat uns berufen, dass wir Licht und Salz sein sollen in dieser Welt. Also wirklich, wir Christen sind die Einzigen, die wirklich anhand von Gottes Maßstab prüfen können, was richtig, was falsch ist, was gerecht, was ungerecht ist. Und wir können prüfen, welche Partei noch am ehesten christlichen Maßstäben entspricht oder Maßstäbe vertritt. Oder zumindest, welche Partei das kleinste Übel ist. Immer haben wir ja nicht diese tolle Auswahlmöglichkeit. Ich würde auch nicht behaupten, dass es die christliche Partei gibt. Aber für mich ist Wählen praktische Nächstenliebe. Es gehört für mich dazu. Wenn ich weiß, was gut ist, was richtig ist, dann hier sollte ich mich einsetzen, wenn ich was dazu tun kann, dass möglichst die Leute an die Macht kommen, die noch in dem Rahmen, wo es halt geht, noch das Beste vorhaben für unser Land. Und ja, natürlich ist Gott der, der letztendlich Herrscher einsetzt und Herrscher absetzt. Wir sehen das im Alten Testament oft demonstriert. Gott ist souverän. Ja, das ist biblisch. Und ja, oft kriegen wir die Regierung, die wir verdienen. Auch das ist eine Wahrheit. Aber Gott gebraucht auch uns als seine Werkzeuge. Auch das ist ein biblisches Prinzip. Und deswegen den Teil, den ich beitragen kann, den will ich auch beitragen. Ich kann nur alle ermutigen, das wirklich zu nutzen, diese Möglichkeit, und wählen zu gehen. Wirklich wieder zu prüfen an Gottes Wort und gute Entscheidungen zu treffen. Aber zurück zu unseren Verpflichtungen der Regierung oder den staatlichen Gewalten gegenüber. Also erstens haben wir gesagt, wir sollen der Regierung untertan sein, untergeordnet sein. Das Zweite ist eine Sache, die uns allen viel Freude macht, die sehen wir im Vers 6. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, den Zoll, dem der Zoll gebührt. Also wir sollen Steuern zahlen. Die Steuer hier war eine Pro-Kopf-Steuer. Einmal im Jahr könnte man vergleichen, vielleicht mit einer Einkommensteuer. Zoll war eher sowas wie Mehrwertsteuer, was bezahlt wurde, wenn was eingekauft wurde. Aber wir sollen Steuer zahlen. Wie gesagt, Regierung ist Gottes Dienerin. Und in dem Sinne ist sie im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Sorgen für Sicherheit und für Ordnung, für Gerechtigkeit. Deswegen ist sie auch Gottes Lohn wert. Jesus hat gesagt, zu dieser Frage, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir Christen sollten so ehrlich wie möglich Steuern zahlen. Das heißt nicht, dass wir unser Geld verschenken müssen, dass wir Möglichkeiten nicht nutzen können, Steuer abzuschreiben. Hey, wir haben Spendenbittungen, könnt an die Stiftung spenden, das könnt ihr euch vom Staat zurückholen. Ist keine Frage, wir zahlen sehr viel Steuer, wir müssen nichts herschenken, aber wir sollen nicht stehlen. Und wenn wir Steuern hinterziehen, dann ist es biblisch gesehen Diebstahl. Und wieder, wir sollen das nicht tun aus Angst vor dem Finanzamt, sondern wieder vor allem um unser Gewissen willen, weil wir Gott ehren wollen, weil wir Zeugnis sein wollen für ihn. Es gibt diese Geschichte von einem Mann, der 200 Euro ins Finanzamt geschickt hat, mit folgender Notiz. Er hat geschrieben, ich fühlte mich schuldig und ich konnte nicht schlafen letzte Nacht. Deswegen schicke ich Ihnen hier 200 Euro Steuernachzahlung. Und wenn ich morgen wieder nicht schlafen kann, dann schicke ich Ihnen den Rest. Nee, wir sollen ehrlich Steuern zahlen aus gutem Gewissen vor Gott. Dritte, Vers 7. Wir sollen untergeordnet sein, wir sollen Steuern zahlen. Dann heißt es weiter im Vers 7, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Furcht hier natürlich bedeutet wieder so viel, wie wenn wir sagen, wir sollen Furcht haben vor dem Herrn, in diesem Sinn von Ehrfurcht, Respekt, Wertschätzung, Ehre. Wir sollen Menschen in öffentlichen Ämtern respektieren. Wir können nicht immer unbedingt die Person respektieren. Nero zu der Zeit von Paulus war kein sehr moralischer Mensch. War wahrscheinlich eher schwierig vor ihm als Person, in dem Sinn, das wirklich Wertschätzung zu haben. Aber ich kann immer Respekt haben vor der Position. Und sagen, hey, das ist eine Position, die Gott gegeben hat. Und deswegen respektiere ich es. Und Gott sagt hier, Ehre, wem Ehre gebührt. Er sagt hier, es gebührt ihnen Respekt und Ehre. Das heißt, wir Christen, wir sollten die freundlichsten und nettesten Menschen sein im Umgang mit Beamten, mit Polizisten, mit allen, die im öffentlichen Dienst sind. Über die wird schon genug geschimpft. Es etwas, wo wir nie mitmachen sollten. Sind Diener Gottes zum Segen. Uns zum Segen. Also das nächste Mal, wenn ein Polizist dich aufhält und dir einen Strafzettel gibt, sag danke, dass Sie Gott dienen. Der Herr segne Sie, Herr Inspektor. Vierter Punkt, und war der wichtigste, das sehen wir nicht hier, aber der vierte Punkt ist, dass wir beten sollen. Sehen wir im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Da schreibt Timotheus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wie wäre das, wenn wir statt zu schimpfen und uns zu beschweren über die, die uns regieren und die uns beschützen, wenn wir für die beten würden? Haben einen schwierigen Job, brauchen unser Gebet, brauchen Weisheit, brauchen Führung, vor allem, dass sie Jesus kennenlernen. Also lasst uns beten. Vater, wir wollen beten für die Menschen, die du über uns gestellt hast, als Regierende, als Leiter in dieser Gesellschaft. Vater, wir wollen für unsere Regierung hier beten, dass den Menschen, die da Verantwortung tragen, Weisheit schenkst. Herr, wir beten für die, die dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen, dass du ihnen Menschen über den Weg schickst, die ihnen von dir erzählen und dass sie ihr Herz öffnen. Beten, Vater, dass Gerechtigkeit passiert in unserem Land, dass Gesetze erlassen werden, die nicht ungerecht sind, sondern gerecht sind, die in Übereinstimmung mit deinem Wort sind. Beten, dass du Christen in solche Positionen bringst, wo sie Einfluss haben in unserem Land. Vater, wir beten auch für unsere Stadt hier. Wir beten für unseren Bürgermeister Jäger, dass du ihn segnest, Herr, dass du ihm Weisheit schenkst. Wir beten für alle, die hier in der Polizei tätig sind. Wir beten um deinen Segen für diese Menschen, Herr. Wir beten, dass du sie zu dir ziehst, Gott. Wir beten, dass du ihnen Weisheit schenkst in Ausübung ihres Amtes. Und Vater, wir beten für uns, dass du uns die rechte Einstellung schenkst, nämlich Respekt und Ehre, Herr, weil sie deine Diener sind und weil wir dich respektieren, Gott, und weil wir dich ehren wollen mit unserem Leben. Hilf uns, dass wir gute Zeugen sind, vorbildliche Staatsbürger in unserem Land, dass Menschen dich erkennen können. Wir wissen, Herr, es ist letztendlich nicht politische Reformation, was einen Unterschied bringen wird, sondern es ist geistliche Reformation. Menschen brauchen dich, Herr. Und du willst uns verwenden, dass wir Licht sind, dass Menschen Unterschied sehen können in unserem Leben. Dass sie dich in uns sehen. So Herr, stärke uns und füll uns mit dir, dass du dein Leben durch uns leben kannst. Wir wollen uns dir unterordnen, Gott, und verfügbar sein für dich. In Jesu Namen. Amen.